Herr, du kannst eine tote Christenheit erwecken und beleben. Und heute Abend ist auch bei uns so viel abgestorben, so viel diesseitig, so viel einfach bloß mit Sorgen dieser Welt erfüllt. Wir wollen doch dir begegnen. Dein Geist soll uns durchdringen. Uns fehlt die Liebe zu dir, die Liebe zu den Menschen. Wir bitten dich, dass du heute Abend uns einen ganz neuen Blick gibst, wie du Gemeinde baust. Amen. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 47. Wir sprachen das letzte Mal sehr viel über die Predigt des Petrus. Und jetzt steht auf einmal drüber die erste Gemeinde. Ist interessant, wie entsteht eine Gemeinde? Im Original: Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist eine Bedingung, die hier ausgesprochen wird: Wenn ihr dies tut, dann kriegt ihr den Heiligen Geist. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist ein ganz aktuelles Thema: Wie macht man das Gemeinde? Christliche Gemeinde richtig bauen. Gibt es ganz viele Ratschläge und viele Bücher drüber. Hier ist ja noch ein Sonderfall. Es geht nicht um eine traditionelle Volkskirche, die also einen ganzen Mitgliederbestand hat, wo vielleicht die Leute keinen Bezug mehr zur Gemeinde haben, zu erwecken, sondern es geht darum, in einer nichtchristlichen Umgebung Leute zu sammeln. Sie wären jetzt irgendwo in einem fernen Moslemland und sollten anfangen, eine Gemeinde gründen. Wie würden Sie das machen? Würden Sie das Haus bauen oder würden Sie es mit dem ersten und zweiten anfangen? Wie macht man das überhaupt? Ich denke, wir von unserer Ausbildung würden das überhaupt nicht schaffen. Das hat sich ja immer wieder gezeigt in den DDR-Siedlungen, dass das irgendwo Ratlosigkeit hervorgerufen hat, wenn man da jetzt gesagt hat: Wie fängt man jetzt so eine Gemeinde überhaupt an? Normalerweise ist dann in christlichen Kreisen üblich, dass man sagt: Jetzt machen wir halt eine Disco und dann locken wir die Leute mal und vielleicht bleibt dann ein paar Leute da und so weiter. Wo also noch gar keine Tradition ist. Sehr interessant, dass die erste Gemeinde, von der im Neuen Testament geschrieben ist, als Voraussetzung zum Gemeindebau gar nichts nennt, was wir für ganz wichtig ansehen. Da würden wir sagen: Du musst schon mal ein Jahr lang Kontakte aufbauen. Du musst Vertrauen erwecken. Haben die alle nicht gemacht. Hier in der Apostelgeschichte ist das Herausragende, dass eine Predigt gehalten wurde, mehr nicht. Die eine Predigt hat Leute
überführt und hat im Gewissen etwas bewirkt und das Gemeinde entstand. Auch die Einheit, obwohl das total verschiedene Leute waren. Sie hatten keine Gemeindehäuser, sie hatten keine Kirchbauten, sie hatten keine Struktur, sie hatten keine Satzung, sie hatten keine Mitgliedschaft. Also mutet uns das Neue Testament schon was zu, aber wahrscheinlich sind wir dann schon richtig, wenn wir jetzt mal grundsätzlich wieder anfangen, was sind unaufgehbare Voraussetzungen zum Gemeindebau? Ich habe das im Lauf meines Dienstes immer erlebt, wie eigentlich war meine erste Versammlung in Schramberg vom Bezirk, wo wir zusammenkamen, wo ein Industriepfarrer uns gesagt hat, wir müssen zunächst soziologische Erhebungen machen und dann müssen wir Strategien entwerfen. Und ich habe gesagt, und wann beten wir? War große Verlegenheit da. Das kam auch nicht dazu. Das heißt ja hier, der Herr tat hinzu. Die Idee, dass wir nur einen Menschen bewegen können zum Glauben, auch wenn sie ganz arg schön aussehen, was haben sie schaffen? Aber wenn sie ganz arg lieb sind, das ist schon was Merkwürdiges. Wir waren immer sehr angetan, am Sonntag haben wir den Film gezeigt, den man übrigens auch einen Hauskreis verleihen kann, wenn sie den von Ägypten noch irgendwo mal zeigen wollen. Das ist ein Videofilm, den sie gern kriegen können, da freuen wir uns, wenn sie den irgendwo zeigen. Mit der Maggie Gobran, also solche Persönlichkeiten, die irgendwas ausstrahlen. Aber gerade die Frau macht es vielleicht am allerdeutlichsten, dass es nicht an ihr liegt. Und ihre eigene Schwäche und Begriff, sagt sie ganz offen. Deshalb noch einmal, wie erleben wir das? Es ist eine Frage, wie kann der Heilige Geist durch uns hindurch wirken? Das ist die Kernfrage der Christenheit. Wir haben letztes Mal schon davon gesprochen, ist heute die Kernfrage. Und wenn Sie es mal lesen, hier verstehen Sie, es ist auch nicht der Heilige Geist nur eine Kraft, sondern es ist die dritte Person Gottes, die heute wirken will, Gemeinde bauen will bis an die Enden der Welt. Wir hören das wie in der Mongolei oder in den Bergstämmen Birmas, sich große Scharen bekehren. Wir hören wie in Indonesien, die Zahl der Gemeinden wächst, dass die Muslime aufgeregt sind, die Kirchen niederbrennen. Wann das bei uns wieder geschehen wird, Herr, gib uns deinen Heiligen Geist. Wir müssen nachher nochmal drauf kommen, was sind Voraussetzungen, dass der Heilige Geist uns gegeben wird. Der Heilige Geist wird nur gegeben aus Buße. Wann wird bei uns über Buße überhaupt gepredigt? Wann ist das von uns ein Anliegen? Buße, einfach von, ja, wir können wir gleich vorwegnehmen, die Umkehr aus allen falschen Wegen, die wir gegangen sind, das Eingeständnis vor dem Herrn, Herr, nur du kannst uns hier so gebrauchen, wie wir sind, aber du selbst musst es tun, wir wollen deine Verheißungen nehmen und auf dich trauen, wir wollen uns reinigen von allen falschen Motiven und von allem, was uns erfüllt hat, und wollen mit dir ganz neu rechnen. Und das hat ganz konkrete Voraussetzungen, wenn Sie sagen, ich mache Jugendarbeit oder ich mache einen Hauskreis oder ich will da missionarisch wirken oder ich möchte in meiner Familie ein Zeuge Jesus sein oder möchte in meinem Beruf wirken. Die Kernfrage, ob wir vom Heiligen Geist erfüllte Leute sind, geistliche Leute. Der Heilige Geist muss uns durchdringen und muss unser irdisches Wesen außer Kraft nehmen. Ordnungen, Strukturen sind wichtig. Wenn wir das Neue Testament hindurch gucken, soll keiner sagen, sei nicht wichtig. Wie eine Gemeinde strukturiert ist, welche Ordnung, ist wichtig. Aber wir finden im ganzen Neuen Testament keine allgemein verbindliche Anweisung. Da gab es Bischöfe, Gemeindevorsteher, da gab es synodale Gremien, da gab es Ältestenkreise. Wir haben alle Modelle in einer großen Vielfalt. Das hat den Christen immer natürlich auch die Möglichkeit gegeben, an einer Stelle zu sagen, wir haben das Richtige und alle anderen zu verketzen. Statt dass man bemerkt, Gott und der Heilige Geist haben der christlichen Gemeinde eine Vielzahl von Modellen der Organisation überlassen. Es gibt nicht Möglichkeiten zu sagen, das ist das Richtigere, das ist das Bessere. Das ist eigentlich der Wahn immer, dass man auf eins eingeschworen ist oder sagt, wie es mein Großvater gemacht hat, so muss es auch heute richtig sein. Die Mobilität war damals wichtig. Sie haben in einer spontanen Weise Strukturen, Modelle entwickelt für die Gemeinde. Wir werden dann drauf kommen, dass es in der Urgemeinde natürlich ganz enorme Unrechtsbestände gab. Es gab natürlich auch Streit nachher, wo diese griechischen Frauen, Witwen übersehen wurden. Das war ja schlimm, da gab es Missstände. Die eine sind beim Essen auf Rädern einfach vergessen worden, weil das schlecht organisiert war. Und dann haben sie geguckt, wie sie es neu organisieren können. Und diese Mobilität in Formen, sind wir überhaupt noch bereit, alte Formen in Frage zu stellen und sagen, was soll es denn sein? Effektiv soll es sein? Preisgünstig, immer auch eine Frage für die Gemeinde. Und eben nur Hilfskonstruktion, es ist nicht die Seligkeit an diesen Ordnungen, die oft so bedeutsam und wichtig sind, ist auch wichtig. Und sie muss ihre Gestalt finden, aber sie muss in einer mobilen Weise organisiert werden. Und sie werden dauernd auf solche Funktionäre stoßen, die immer bloß von den Strukturen herkommen. Ich habe vor einer Woche gehört, dass in Stuttgart der neueste Schrei ist zur Belebung der Gemeinde, dass man die 4 Dekanate zu einem Kirchenkreis zusammenschließen soll. Das wäre das erste Mal, wenn das eine Verbilligung der Kosten gebracht hätte, eine solche Globalisierung. Aber das ist immer, wenn man an das, kann man ja alles machen, bloß die Frage immer wieder, macht es uns wirklich mobiler oder ist eigentlich besser, man verlagert sehr viel auf die unteren Ebenen, wo dann die Verantwortung geteilt wird. Da kann man jetzt in der Welt einfach schauen, wie das ist. Ich habe am Sonntag von Äthiopien erzählt, die mit einem Gemeindesekretär auf dem Moped 2500 Gemeinden organisieren. Es geht, wenn man das Synodalprinzip wirklich macht und im Bezirk die ganze Verantwortung lässt. Es gibt unheimlich viele Modelle, was ausgezeichnet funktioniert und was auch die Leute sehr mobil hält. Die zentrale Leitung, alles hört auf mein Kommando, war im Reich Gottes immer die schlechteste Lösung. Alles hört auf mein Kommando hat immer alle Initiativen abgeschnürt. Das ist auch ein ganz, ganz großer Schaden, den wir mit Rumpf und Stumpf bekämpfen sollten, an dem ich immer gelitten habe, dass unsere Gemeindeordnung dem Pfarrer viel zu viel Mitwirkung an organisatorischen Dingen geben. In der Verkündigung von mir aus, aber doch nicht in der Struktur der Gemeindeleitung. Aber das muss man alles überdenken und ich will jetzt weiter gar nicht machen, sondern ich will nur Ihren Gedanken Raum geben. Und da finde ich einfach toll, wenn man da sagt, wir haben eine Vielfalt und wir haben da auch die Möglichkeit, etwas neu und anders zu organisieren. Warum ist das auch Gott gefällig, dass wir etwas organisieren? Gucken Sie mal in die Schöpfung hinein. Gott hat dieser Welt eine Struktur gegeben und die Pflanzen und alles hat ja Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung, aber nicht eine Ordnung, die das Leben erstickt, sondern eine Ordnung, die dem Leben Raum gibt, sich zu entfalten. Und das werden wir auch erleben im Reiche Gottes und in der Gemeinde muss das so sein, dass Ordnungen da sind und dass man immer wieder überlegt, wie können wir das besser organisieren und auch vielleicht Leute in die Verantwortung bringen, die eine besondere Gabe haben, so etwas zu machen. Aber das Leben kommt nie von den Ordnungen. Das Leben kommt nie von der Ordnung. Das Leben ist auch nie gepachtet auf irgendwelche Gemeindeformen, sondern das Leben kommt durch das Wort Gottes. Und wo wirkt das Wort Gottes? Nicht im Gefühl, wir haben schon letztes Mal gesagt, sondern im Gewissen. Das Wort, was hier heißt Herz, wir denken hier immer ans Gewissen. Verkündigung erweist sich nicht am Intellekt, am Verstand, sondern am Gewissen. Können Sie unzählige Zitate bei Martin Luther finden, aber die wichtigste Stelle ist mir immer beim Paulus, 2. Korinther 4, die schlagen wir auf, weil die wichtig ist. Zweiten Korinther 4, Vers 2, da spricht Paulus von seinem Amt als Verkündiger und Apostel. Wir meiden schändliche Heimlichkeit, er sagt, wir machen unsere Verkündigung nicht mit Tricks, wir gehen nicht mit List um, wir fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns, das hieß eigentlich früher, beweisen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Verkündigung muss durchs Gewissen durch. Und wenn Sie aus einer Predigtlehre rausgehen, ist das
Vielleicht ist Ihnen nie so bewusst geworden, dass Ihr Gewissen nicht angesprochen wurde. Sie müssen gar nicht begeistert rausgehen, wie man vielleicht so ein Theaterstück rausgeht und Beifall geben will. Sondern Sie müssen aufgewühlt oder angesprochen sein, dass Sie merken, jetzt muss bei mir was anders werden oder es wird mir was wichtig oder es muss durchs Gewissen durch. Jenes merkwürdige Organ eines Menschen, das besteht, komisch, dass es sowas gibt, das kann man abtöten, oft ist auch erstorben, aber es wird unterm Wort Gottes, wo Gottes anspricht, wieder benutzt und in eine Funktion gebracht. Das Gewissen ist eine große Diskussion über das Gewissen, ethisch. Das kennen wir, dass Leute, KZ-Kommandanten, überhaupt kein Gewissen hatten oder sowas, und das hat die kalt gelassen, auch Menschen zu morden, beim Mörder oder so. Aber da ist immer sowas kaputt. Man kann, das wissen Sie bei sich selber, man kann ja abgestumpft werden. Das Wort Gottes macht unser Gewissen wieder sensibel. Der Paulus sagt ja dann in seiner Verteidigungsrede, ich übe mich zu haben ein unverletztes Gewissen. Es ist ganz gefährlich, wenn einer sagt, ich bin vor meinem Gewissen unschuldig. Es ist gefährlich, weil wir immer nur sagen müssen, das sagt vielleicht noch gar nichts, ob dein Gewissen sich wirklich dem Anspruch Gottes auch aussetzt. Denn im Wort Gottes sind ja viele Dinge genannt und erst vor dem Wort Gottes, ich übe mich zu haben, ein unverletztes Gewissen vor Gott, dann wird es richtig. Wenn Luther sich aufs Gewissen berufen hat, hat er immer dazu gesagt, über dem Wort Gottes, in der Autorität des Wortes Gottes, das mir den Maßstab gibt für mein Gewissen, unter das ich mich beuge. Sonst ist gewisse reine Kaugummigröße, die ich so rum oder so rum drücken kann. Und dieses Wort, diese Predigt, jetzt gucken wir uns mal, was war eine Predigt? Das war eigentlich ein Bibelpredigt, Heilsgeschichte entfaltet, von Josef hat er erzählt und so weiter, und hat gleichzeitig gezeigt, dass die Ablehnung der Rettungsbemühung Gottes eine große Schuld ist. In meinem Leben haben die Evangelisationen einen wunderbaren Dienst getan, wo das mir als junger Mensch aus christlichem Hause erst bewusst wurde, dass ich mich dem Werben Jesu oft entzogen habe, weil ich mein Ich verteidigt habe. Ich will selber mein Leben bestimmen. Und habe ich die Sünde erkannt, dieses Abweisen Jesu Christi, zu dem dann viele konkrete Dinge gehören, auch ethische Dinge, die in meinem Leben falsch lagen. Aber die Erkenntnis, dass dort die Wurzel der Sünde liegt, in der Feindschaft gegen Gott, so wie der Heilige Geist wirkt, er wirkt durch das Wort Gottes hindurch. Ich habe im George Peters, der hat tolle Bücher geschrieben über Gemeinde, Gemeindebau, der große Missionswissenschaftler, der uns vor Jahren hier auch eine Bibelwoche mal gehalten hat, der das Korntaler Seminar aufgebaut hat, die Freie Hochschule für Mission, der schreibt, und das ist eine ganz wichtige Regel, das habe ich vorher noch nie so gehört gehabt. Der Heilige Geist ohne das Wort Gottes bleibt unbestimmt, mystisch, unkonkret. Dass er sagt, es gibt es, dass der Heilige Geist auch irgendwo anders wirkt, aber er wird erst beim Wort Gottes wirklich hilfreich, konkret und kommt zu seinem eigentlichen Ziel, indem er nämlich das Wort, das gepredigt ist, zur Anwendung bringt. Und Sie haben das auch erlebt, häufig, dass irgendein Wort Gottes Sie trifft und Sie gewiss macht oder Sie tröstet oder Sie aufwühlt oder dass Sie plötzlich Schuld erkennen und sagen, das stimmt was in meinem Leben nicht. Und das ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Und ich habe den Wunsch und ich bitte, dass heute Abend der Geist Gottes auch in Ihnen ein paar Dinge einfach erhält. Das wollen wir da, wo wir zusammenkommen. Aber ohne Heiligen Geist können wir nichts tun. Und die Leute sind aufgewühlt und fragen die Apostel, was können wir tun, was sollen wir tun? Die Reaktion ist eine typisch religiöse. Nicht, dass sie denken, das wäre vorbildlich. Sie reagieren, wie wir alle reagieren. Soll ich 100 Mark spenden? Was soll ich tun? Soll ich eine Wallfahrt nach Lourdes machen? Der Mensch ist bereit, für Gott alles zu tun. In den Urwald gehen und Orgel spielen oder irgendwas. Ich bin alles bereit für dich zu tun. Und das Entscheidende ist, was Gott will, nichts zu tun. Sind das mal bewusst geworden? Der Mensch will, wenn sein Gewissen aufgewühlt ist, etwas tun. Was soll ich tun? Und überall sagt er, du kannst gar nichts tun.
Lass etwas an dir vollziehen, nimm ein Geschenk an. Und das ist der schwerste Schritt. Viele sind bis an den Punkt gekommen, wo sie aufgewühlt sind, aber es kommt nie zu einer richtigen Glaubensbindung, weil sie etwas tun wollen. Ein Amt übernehmen oder einen Dienst machen oder sich einsetzen. Man kann aber erst zum Glauben kommen, wenn man etwas an sich vollzieht. Und dieser Demutsschritt ist ganz besonders schwierig gewesen für diese religiösen Leute damals in Jerusalem. Lass etwas an dir vollziehen, nämlich tu Buße, das war das Jesus-Thema der Bekehrung. Mach eine Kehrtwendung in deinem Leben, das ist auch etwas an sich vollziehen lassen. Und lass dich taufen, lass das Eigentumsrecht Jesu an dir ausgeschworen sein. Sie wissen, dass ich nicht die Meinung habe, dass man sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit neu taufen lassen sollte, sondern ich glaube, dass die Taufe hier wieder ein Zeichen ist für ein Eigentumsrecht Jesu. Sie dürfen Ihre Kindertaufe nehmen und sagen, ich will bewusst Ja sagen, ich möchte mich Jesus überschreiben. Er soll mein Herr sein, ich möchte ihm gehören. Also etwas, was passiv an mir vollzogen wird, das ist die erste Wirkung, die Gemeinde baut. Und wir müssen ganz arg aufpassen, auch in der Seelsorge, dass da, wo Sie jetzt mit Menschen sprechen und merken, die sind aufgewühlt. Da kommt es ja meist, kann ich was tun, und da steht Opferbecken, dann sagen Leute immer, am liebsten kein Opferbecken jetzt. Sondern lass einmal dir die Gnade Jesu zugesprochen sein. Und nimm du die Vergebung Jesu über deinem Leben an, dass du weißt, du kannst es nicht selber richten, du kannst dich auch nicht selber befreien aus deiner Schuld, sondern du kannst nur das Geschenk gratis annehmen. Christus hat diese Schuld übernommen, das herrliche Lied von Woltersdorf. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Pfennig fehlt. Das Wunder, er trägt sie total weg und in dem Augenblick, wo ich da Ja dazu sage, jetzt dürfen Sie einem Menschen zusprechen, wird Jesus nie mehr drauf zurückkommen. Wo Sie in Ihrem Leben dieses Wunder vollzogen haben, ich weiß, bei vielen von Ihnen war es der erste Schritt zum Glauben, bewusst Jesus zu ergreifen, über der vergebenen Schuld. Wo Sie damals gesagt haben, es kann gar nicht mehr vergeben werden. Und dann hören Sie, auch diese unheimliche Sache, die mich so schrecklich belastet hat, ist so weg, dass im Himmel nie mehr davon gedacht wird. Vielleicht kommen Sie noch ein paar Mal und wollen es noch ein paar Mal in der Seelsorge zugesprochen haben. Aber für Jesus ist die Sache endgültig erledigt, weil er das gezahlt hat durch sein Blut. Ein ganz wunderbares Geheimnis, dass das die Eingangstür zum Glauben ist. Vielleicht setzen wir doch sehr viel auf persönliche Beziehungen, meine immer, das ist entscheidend in der Gemeinde und es ist der entscheidende Punkt, das Erkennen Jesu Christi, das ich nur erkennen kann, so wie es der Prediger, hieß ja Petrus, selber in seinem Leben zweimal gemerkt hat. Beim Fischfang ist er auf den Boden gefallen, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Dann hat er immer gemeint, dass mit der Sünde ging ihn nichts mehr an. Das ist eine verstaubte Botschaft. Aber in der Nacht, wo er bitterlich weinte und Jesus ihm in die Augen sah, nimmst du mich noch einmal an. Wissen Sie, was Jesus Liebe ist? Über der Schuld. Und wenn Jesus ihnen in den letzten Wochen an Sachen rumgebohrt hat auf dem Zahnnerv, wissen Sie warum? Damit Sie neu die Liebe zu ihm finden über der Vergebung. Er will Sie nicht demütigen, sondern will Sie frei machen. Und jetzt ist der Weg frei für den Heiligen Geist in unserem Leben. Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Die Reinigung, von der schon Hesekiel sprach, lasst euch mit Wasser waschen. Die Reinigung muss vollzogen sein, dann kann der Heilige Geist, nochmal, das ist Gott selbst in der dritten Person, die Dreieinigkeit, in deinem Leben die Herrschaft übernehmen. Sollen den geistlichen Gesetzen beschrieben, wenn das Ego vom Thron gestoßen ist und Christus unser Herr wird. Dann empfangt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Und da sagt er, es doch schon beim Joel so geschrieben gewesen, dass uns dieser Geist Gottes geschenkt wird. Und dann sagt er gleich dazu im Vers 40, diese Entscheidung heute, die Glaubensentscheidung, dein Verhältnis mit Jesus, und das ist ja immer schön gewesen in der Evangelisation,
aber auch in der Predigt, dass man Menschen sagen darf, heute entscheidet sich dein ewiges Schicksal, indem du dich löst aus deiner Weltverhaftenheit, wie sagt man da, Weltverbindung. Du bist ein Stück dieser Welt. Du musst einmal den Mut haben, in deiner Generation ein verquerer und überzwerriger Mensch zu sein. Sag, ich will nimmer stromlinienförmig in meine gottlose Zeit hineinpassen. Ich möchte einer sein, der vom Heiligen Geist gefüllt ist. Ich möchte nach dem Wort Jesu leben und ihm gehorsam sein. Lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Das heißt, es muss unsere Einstellung zum Geld der andere sein. Nicht jetzt gar nicht theoretisch, lass es vom Heiligen Geist zeigen. Der wird dich weisen. Deine Einstellung zu den wichtigen Themen unserer Zeit, deine Gesprächsstoffe, du musst, lass dich lösen von diesem verkehrten Geschlecht, dessen Geschlecht, in dem wir leben. Was heißt Geschlecht? Die Menschenart. Die Menschenart bei uns vielleicht noch in eine Spitze getrieben, in dem ungeheuren Wohlstand, fast frivol, lebt das immer bei Beerdigungen, wo überhaupt gar kein Nachdenken mehr stattfindet, hat man oft den Eindruck über das, was Sterben heißt. Das letzte Gericht über unser Leben, was ist das, was sind wir überhaupt? Das sind nur die Schemen, die wir nur über die Welt ziehen und das Erinnern, was trägt und hält mein Leben überhaupt zusammen. Lasst euch lösen und seid Menschen, die wirklich dem Heiligen Geist das Erste geben und sich bestimmen lassen, allein vom Wort Gottes. Es ist ja ganz schlimm heute, dass die Christenheit verweltlicht ist. Und dass selbst die frommen Leute, wie man sagt, Evangelikalen oder was das ist, die Leute auch bloß alle genau, sich gar nicht mehr unterscheiden von diesem verkehrten Geschlecht. Und dann findet man alles damit, man findet Streit um diese Güter dieser Welt und irdischen Sinn und Ehrsucht und Lieblosigkeit und alles mögliche. Ihr müsst doch andere sein, ihr seid das Licht der Welt, jetzt lebt es doch mal. Die Stadt auf dem Berge, jetzt seid doch ihr einmal solche Träger des Heiligen Geistes. Das ist Gemeinde. Jetzt haben wir schon ganz viel gefunden, was eine Gemeinde eigentlich noch sein sollte. Eine Gemeinde hat einen ganz hohen Stellenwert. Ich habe vielleicht in der ersten Bibelstunde missverständlich dann gesagt, es ist nur das Reich Gottes. Ja, die Gemeinde ist auch ein Stück Reich Gottes, aber es ist auch eine irdische Größe. Es ist nicht deckungsgleich mit unseren irdischen Organisationen, aber irgendwo gibt es auch eine Verbindung. Und da sehen wir den Auftrag einer Gemeinde, sie kann viel nicht erfüllen, aber was sie erfüllen soll, ist, dass der Heilige Geist Raum hat in ihr, in Menschen, in einzelnen Menschen. Deshalb ist für mich jede Gemeinde Jesu, wo das gelebt und gesucht wird, für mich ein ganz heiliger Platz. Und mich schmerzt es manchmal, wenn ich Leute höre, die vielleicht über orthodoxe Christen so schnelle Urteile haben. Die Maggie Gobran vom Sonntag war Koptin und ist Koptin, sagt, ich bleibe Koptin, obwohl sie Jesus lieb hat. Sagen wir, verstehen wir gar nicht eure Gottesdienst. Richtet nicht. Ich merke immer, dass irgendwo ein Stück der Herrlichkeit Jesu durchleuchtet. Das werden Sie erleben bei gläubigen Katholiken und orthodoxen Christen und so. Damit wollen wir nicht alle Kirchen in Fehler damit sanktionieren. Aber dass wir immer das suchen, wo ist das? Ein Tempel des Heiligen Geistes, wo der Herr Wohnung macht. Und wo man plötzlich zu einer Gruppe kommt, neulich haben wir mit meiner Frau gesprochen, da sagt sie, du, aber so wie die das Wort leben, wir wollen sie nicht richten, obwohl sie manchmal wie sektenhaft aussieht, so eine Gruppe. Verstehen Sie, dass wir immer wieder merken, wo ist denn eigentlich Christus gegenwärtig mit seinem Geist? Und das ist ja viel menschlich, das ist ja bei uns auch vermischt. Stehen so herrliche Worte in der Bibel drin, was eine Gemeinde ist. Und da wird nie jetzt an die Struktur gedacht, sondern an die Gegenwart Gottes durch seinen Heiligen Geist. Das ist der Leib Christi, ein Stück sichtbare Gegenwart Christi. Und darum ist das ein ganz großes Geschenk. Es gibt sicher viele, die schwer tun, wieder die Gemeinde zu entdecken. Aber ich hoffe, dass Sie an diesem Abend sagen, auch die Begegnung mit so vielen, von denen ich mit denen auch eine Gebetsgemeinschaft, die wir vorher haben, das ist so etwas Wunderbares, hineingenommen zu haben, weil Christus sein Ja drauf legt, auf die Gemeinde. Und das ist Gott gewollt. Und die Gemeinde ist ein ganz großer Trost. Die Inhaftierten um des Glaubens willen haben sowohl in Russland wie in China mir immer erzählt, das Schwierigste war, wo ich keinen Mitchristen mehr hatte. wo ich ganz allein war. Denn da kann selbst dein Glaube nicht mehr leben, wenn dir es niemand mehr zuspricht. Und darum wollen wir dankbar sein für dieses Wunder der Gemeinschaft. Ist das vorhin klar geworden? Ich sehe es gerade nochmal, das Retten lassen aus dem verkehrten Geschlecht. Über der Predigt vollzieht sich das, was am jüngsten Tag geschieden wird. Heute. Nimm das an, dieses Wort. Deine Jesus-Verbindung entscheidet über dein Leben. 3000 Menschen lassen sich taufen. Dass es eine Massenbewegung auch gibt, der Erweckung, ist ein Phänomen, das wir kennen. So eine Sache, manche, die in unsere Gemeinde kamen, sagten, ihr habt hier nur eine gewisse soziale Schichtung. Richtig. Wir müssen in der Predigt auch etwas wählen. Vielleicht würden manche Leute vom Bildungsgrad her schwer tun, eine Predigt zu verstehen. Man muss ja immer, sicher, die ganzen Hindernisse in einer Gemeinde, wie man sie auch verstehen kann menschlich, der Heilige Geist kann auch dieses durchbrechen. Aber oft ist es natürlich so, dass das Schichtungen sind. Aber wunderbar war das in Jerusalem, wie das durchgebrochen ist, wahrscheinlich durch reich und arm, jung und alt und alle erfasst hat. Deshalb ist es natürlich schön, wenn alle Schichtungen durchbrochen werden. Das ist ein Ziel. Und ich bin natürlich traurig, dass wir nicht auch einen beträchtlichen Ausländeranteil unter uns haben. Gerade unser Nachbar wohnt doch so viel. Also tut mir immer leid, dass mir es nie gelungen, da durchzubrechen. Aber es ist mir ein Wunsch eigentlich gewesen, dass auch in der ganz anderen Kultur eines türkischen Menschen die Liebe Jesu erkannt wird und begriffen wird. Und der Heilige Geist will auch große Wirkungen machen. Wir sollten gar nicht so klein von ihm denken. Und das war in unserer württembergischen Geschichte oft genug passiert, dass es Massenbewegungen gab, gerade beim Ludwig Hofer und bei anderen. Und sie ließen sich taufen. Wir wollen die Taufdiskussion hier nicht führen. Seien Sie Ihrer Meinung gewiss. Ich meine, ich habe mit großer Freude meine Kinder taufen lassen, wenn wir damit zum Ausdruck bringen, dass damit Ihr Heilstand nicht erledigt ist. Die lutherische Lehre von der Taufe hat Elemente, die ich so nicht unterschreiben kann. Die finden sich oft auch in kirchlichen Büchern und Gebetbüchern und was ich in Gottesdiensten schon in anderen Landeskirchen gehört habe, ich kann nicht Ja dazu sagen. Dass einem Säugling zugesprochen wird, heute bist du ein Kind Gottes geworden und das ist unverlierbarer Besitz von dir. Und selbst wenn die Eltern überhaupt nichts glauben, also das halte ich für ein Verbrechen. Weil es geht um eine bewusste Hinneigung zu Jesus. Und da sind wir in einer großen theologischen Diskussion drin, aber ich habe gerne meine Kinder getauft und ich habe mich gefreut, dass wir eine Hausgemeinde bilden durften. Da hat es einen Sinn, wo es dazugehört. Und dann geht es jetzt noch weiter. Die Lehre ist ein ganz wichtiger Teil der Gemeinde. Was ist der Auftrag einer Gemeinde? Lehren, Jüngerschaftstraining, keine hohe Theologie, sondern hineinhelfen in die ersten Schritte des Glaubens. Wie betet man? Wie lebt man? Wie macht man seine stille Zeit? Wenn Sie nicht morgens Ihre stille Zeit hinkriegen, kriegen Sie es eben nimmer hin. Das ist Erfahrungssatz. Sie müssen gucken, es gibt Regeln. Und wenn Sie nicht in der Gemeinschaft beten, beten Sie oft eben allein auch nimmer. Und da brauchen wir Leitlinien. Ich freue mich, wenn unter Ihnen welche sind, die Gabe haben des Jüngerschaftstrainings. Ich würde auch den Hauskreisen immer wieder wünschen, noch viel mehr praktische Anleitung zu geben. Bodo Schulz ist ja der größte Fachmann und er führt Menschen zum Glauben, der oben in Silmingen sitzt, immer in unserem Gottesdienst, der Ruhestandspfarrer aus Brasilien, der dann gerade in Silmingen Pfarrer war, in Hohenlanden. der das so toll macht in seinen Hauskreisen, mit Leuten, die die ersten Schritte gehen, wir haben es hier x-mal probiert und es hat immer nicht geklappt. Es sind eigentlich viele da, die sagen, ich wäre mal froh, ich bin erst jetzt bewusst Christ geworden, dass man nach dem Gottesdienst noch einen Kurs hätte, wo man sagt, lass mich doch mal hören, wie betet man, wie liest man Bibel, wie wächst man im Glauben und wie kommen die Früchte des Glaubens. So systematisch, sagen wir, jetzt habe ich mal die Themen durch und gerade was lehrt die Bibel vom Heiligen Geist und so. Kurse, wo man nicht drüber diskutiert, weil das ist sonst immer die Gefahr bei Diskussion, dass man alles in Frage stellt. Nein, ich möchte es doch lernen, ich möchte es wissen und ich möchte eine solide Grundlage meines Glaubens haben, wie im Religionsunterricht, aber biblisch gefüllt. Sie blieben in der Lehre der Apostel, die haben einfach erzählt von Jesus. Sehr interessant, in der Apostelgeschichte spielt in den Predigten die Auferstehung die Hauptrolle. Während für uns doch der Tod Jesus so wichtig ist. Aber das kann alle, also er hatte alles, die Frage, wie ich es akzentuiere, aber sie mussten ja einfach mal erzählen, für sie war ja Christus so groß geworden als der Auferstand. Es war für sie das große Wunder, dass sie so erfüllt waren. Und sie gaben Lehre weiter, auch Lehre vom Alten Testament, von der Offenbarung Gottes. Die Gemeinschaft war wichtig im Brotbrechen und im Gebet. Die Gebetsgemeinschaft habe ich immer dankbar empfunden, dass ab und zu manche in dem Gebet predigen. Wir kämpfen dagegen und ich habe viele schon verletzt, weil ich dagegen angehe, aber man kann nicht alle Torheiten der Menschen abstellen, es ist ein Unrecht, wer predigt. Wir reden nicht beim Gebet von Menschen, aber es ist eine ganz große Hilfe, wenn wir in ganz schlichten, stammelnden Worten füreinander eintreten. Und das nimmt den mit, der an diesem Abend niedergeschlagen und traurig ist, und wir brauchen Gruppen, wo wir miteinander beten. Es fällt mir auch nicht leicht, es ist die Überwindung einer Scham, wenn ich im Gottesdienst frei beten soll, denn das ist das intimste Liebesverhältnis, wenn sie mit Jesus haben, noch intimer als mit meiner Frau. Und wenn ich das in einer Öffentlichkeit habe, aber es ist eben wichtig, dass man, das sagen Sie selber, dass man es nicht aus dem Buch macht, sondern dass man mit hineingenommen wird. Aber überwinden Sie Ihre Scham. Es ist gut, dass Sie Ihre Scham haben. Wenn Sie noch eine Scham haben, gehört auch beim Gebet dazu. Aber es war Schönes, wenn man das tut in einer Gebetsgemeinschaft. Ganz schlicht. Kurz und knapp, nicht viel Worte machen, schlicht, direkt, unmittelbar, betet, Gebetsgemeinschaft. Die Wunder und Zeichen gehören natürlich dazu. Man kann nicht dem Heiligen Geist verbieten, dass er keine Wunder mehr tun soll. Gott tut auch in unseren Gemeinden sehr viel Wunder. Ich könnte viel erzählen. Wir erleben es täglich in unseren Werken, aber in diesem Saal, wo wir eins von unserer Renate gebetet hat nach ihrem schweren Unfall, das hat die liebe Arlene Peter damals organisiert, wo die so schwer verunglückt war, wir erleben doch solche Dinge. Und ich möchte Ihnen auch Mut machen, rechnen Sie doch mit der Wirklichkeit Jesu. Wir reden viel vom Leiden, aber wir wissen auch viel, dass der Herr Wunder und Zeichen tut. Und es war für viele Leute auch damals wichtig, aber es war für viele unserer jungen Leute damals eine Glaubensentscheidung, als der Peter Feil mit seinen 22 Jahren starb. Auch das. Der Herr tut dies und das. Aber er tut's. Und der Herr tut Wunder und Zeichen. Wir dürfen ihn bitten. Ich habe einiges auch in so Büchlein beschrieben, auf dem Killesberg da oben waren und diese riesigen schwarzen Wolken, weil ich sehe mal im Rolfenthal der Rosen, sagten, wir brechen die Veranstaltung ab, damit die Leute noch zum Bus und sagt, mach dein Wort durch. Und die Wolken haben gehalten und wie die Leute im Bus saßen, da fing es an zu schütten. Wir dürfen von Gott solche Dinge, von mir war das so unglaublich, am Beginn der Veranstaltung im Tal der Rosen, wie die dunklen Wolken hingen und wir hatten es viel erlebt, Gott hat uns auch oft nass werden lassen, ich habe dann geschrieben, Open Air ist selten wasserdicht, man kann nicht mit Gott frivol rechnen, aber wir dürfen Wunder und Zeichen von ihm erwarten. Schau, riesiges Risiko von Killesberg, wenn wir die Schlusskundgebung im Freien machen. Wir haben ja gar keinen Raum für die 4000 jungen Leute. Und bis man die überhaupt zusammenkriegt und man hat ja kaum die technischen Möglichkeiten, will auch nicht viel Geld ausgeben und so weiter. Und dann sind da immer nur die Schaffrenneck-Leute, die alles stören wollen mit ihrem Blödsinn da, mit ihrer Plakate, die da bei der Hofer-Konferenz dauernd. Ist alles so verrückt. Und Herr, jetzt tu doch du ein Zeichen, dass dein Wort in die Herzen dringt, dieser jungen Leute. Wann hören die das mal wieder, dass Gott sie ruft in den Dienst? Also es war wichtig, Zeichen und Wunder geschehen, natürlich. Haben wir in der Gemeinde auch erlebt, Heilungen auch von unheilbaren Krankheiten, auch von Krebs. Und trotzdem beugen wir uns drunter und wissen, dass wir es nicht machen können. Das habe ich in einer Geschichte beschrieben, wie der junge Schuhmacher da draußen im Bürgerhospital Friedi Hensler und mich nochmal bestellt hat, dass wir über ihm beten. Und wir zuerst sagen, du, wir wollen beten, wir wollen Wunder und Zeichen vom Herrn erbitten. Aber du weißt, dass der Herr sich nicht zwingen lässt. Sonst beten wir nicht mit dir. Und wenige Tage später war er tot. Das kleine Kind ist da noch unten gesessen unterm Bett, so junge Familie. Ja, das muss man alles auch wissen. Ich kann die Wunder nicht ertrotzen und ich kann sie nicht machen. Und der Herr hat uns große Wunder erleben lassen. Sonst würden wir gar nicht hier stehen. Aber viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und sie dürfen das auch erwarten und erbitten. Und da kommt dann das Herrlichste, das hätte Sie jetzt interessiert am meisten. Es gibt ja Leute, die behaupten, es sei ein Kommunismus dabei. Der Kommunismus hat noch nie was verteilt. Der hat immer bloß was geholt. Die haben was verteilt. Das ist ganz, was ganz anderes gewesen. Hergegeben, auf einmal war die materielle Sache nimmer das Wichtigste. Sondern sie haben gern gegeben aus Freude und haben mit Freude und lauterem Herzen. Auch nicht aus Zwang, sondern gern gegeben. Und es war eine Gemeinschaft in den Häusern hin und her. Man sollte das Hinterste gar nicht überbetonen. Es steht als Letztes da, was ich auch erlebt habe, auch in ihrer Mitte, an wunderbarem Teilen, ist so groß, wo Leute einfach sagen, es geht als Letztes um mich. Und die sich hergegeben haben, oder immer wenn wir im Dobelgarten sind, die oberste Spielfläche, die hat einer umgegraben, und war dann wenig später gestorben, war schon Rentner über und hat gesagt, das will ich für die Gemeinde tun. Es war mir so groß, was Leute schon hergegeben haben für die Gemeinde. In großer, großer Liebe und Hingabe, das ist so ungeheuer. Und das gibt's in unseren Zeiten auch und es liegt ein Segen darauf und man wird beschenkt, man gibt nie ein Opfer. Das alles gehört zur Gemeinde und der Herr, da steht es noch hinten, der Herr aber fügte täglich hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden. Das ist nicht ein Zeichen des Wachstums. Eine Gemeinde kann auch gesund sein und absterben, ein Stück weit. Das macht auch nichts aus. Das ist die Zahlenfrage, das ist dumm, weil man meint, eine Zahl können wir es verrechnen. Aber es ist auch was Schönes, wenn eine Gemeinde laufend neue Menschen dazuführt. Das ist ein Zeichen der Zellteilung, des Vermehrens und des Lebens. So, jetzt singen wir noch. Und zwar, Herr, wir stehen Hand in Hand, das ist Lied. Herr, das ist wunderbar, dass du Gemeinde baust. Und dass du auch uns so reich beschenkt hast, in der Gemeinschaft hier und an anderen Plätzen. Und auch in der Begegnung mit anderen Gemeindeformen und mit andersdenkenden Christen. Und wir wollen doch, dass Leben geschieht, dass du als der Auferstandene Herr wirken kannst durch deinen Geist in unserem Leben. Wir beten jetzt besonders für die Bedrängten unter uns und für die Kranken. Wir wollen auch deine Zeichen und Wunder erleben. Wir dürfen dich auch bitten für Frau Lutz und andere, die leiden und krank sind, dass du heute Abend bei ihnen einkehrst und ihnen deinen Frieden gibst. Und sie segnest. Und du kannst auch in aller Not wunderbar wirken und uns beschenken mit deiner Gegenwart. Herr, wir wollen nicht Größe für uns, sondern wir wollen, dass du groß herauskommst in allem. Segne uns und behüte uns. Amen.